HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Barbara Pieroth. Guten Abend.
Wir hier in dieser WG lieben Avocado.
Das war der Fluss, so sah er vor 15 Jahren aus. Heute ist er eine Müllhalde und das Wasser steckt in den Avocado-Bäumen oben auf den Hügeln.
Die Avocado ist ein Beispiel dafür, wie übertriebener Anbau schnell zu schädlichen Monokulturen führen kann.
Avocados are selling by themselves.
Avocados verkaufen sich von selbst, weil sie gut für dich sind.
Wenn allen klar wäre, dass Chilenen ohne Wasser leben müssen wegen der Avocados, dann müsste Europa aufhören, Avocados zu importieren.
Was weiß ich hier? Das so wahnsinnig an den Fingern klebt und an der Avocado sind alles Pestizide.
Die sind ein Risiko für die Gesundheit der Arbeiter auf den Plantagen.
Schädliche Pestizide auf gesunden Avocados.
Erschüttert mich.
Ist ja perfide, da denkst du, tust was für deine Gesundheit und das Gegenteil ist der Fall.
Krokodilsbirne wird sie genannt. Dabei kommt ihr Name vom aztekischen Wort für Hoden. Die Avocado hat einen Siegeszug angetreten, der beispiellos ist. In den letzten 10 Jahren hat sich ihr Verbrauch bei uns vervierfacht. Die Avocado ist gesund, lecker und lässt sich leicht zubereiten. Doch leider wächst sie nicht bei uns, denn sie braucht viel Sonne und ebenso viel Wasser. So viel, dass der Boom der Frucht in den Herstellerländern wie Chile, Spanien oder Israel zu Versteppung und Wassermangel führt. Und bis sie in unseren Supermärkten liegt, hat die Avocado in der Regel auch zahlreiche Kilometer zurückgelegt. Die Ökobilanz ist also denkbar schlecht. Nachhaltiger Anbau gelingt nur selten. Dem gehen wir heute Abend nach in HR2 der Tag. Gesund, ohne Reue, das Avocado-Märchen, unser Thema. Und an diesem Märchen eifrig mitgesät hat Kalifornien. Der Bundesstaat, wo Clean Eating und Detox-Essen erfunden wurden, wo alles Gute auf dem Teller und im Glas grün ist. Der Smoothie und der Salat, wie eben auch die Superfrucht Avocado.
Uns ging es vermutlich wie vielen anderen jungen Eltern in Kalifornien, als unser älterer Sohn mit 6 Monaten zum ersten Mal in seinem Leben etwas anderes als Milch zu sich nehmen durfte, matschten wir eine halbe Avocado klein. Er schleckte und schluckte und hat inzwischen vermutlich schon eine ganze Avocado-Plantage selbst vertilgt, einfach so aus der Schale gelöffelt, im Smoothie oder im Pesto, ganz klassisch als Guacamole oder aufs Brot geschmiert. Das ist das Praktische an der fast geschmacklosen Frucht, ihre Vielseitigkeit. Außerdem steckt sie voller Nährstoffe und guter Fette. Unser Kleinster ist gerade 3 Monate alt und vermutlich werden wir es genauso halten. Das erste feste Nahrungsmittel in seinem Leben wird ebenfalls eine Avocado sein. Schließlich leben wir hier in Kalifornien in Avo Central.
Ever wonder what makes California avocados so special? Location. Location. Location.
Avocados gibt es in Kalifornien an jeder Ecke zu kaufen. Mehr als 2000 Farmer bauen Avocados an. Das klingt viel, kann aber bei weitem nicht die Nachfrage stillen. 2017 haben Amerikaner geschätzt 2 Milliarden Pfund Avocados verputzt. Gerade mal 10% davon wuchsen auf Bäumen in Kalifornien. Denn weniger als 1% der Äcker hier an der US-Westküste eignen sich für den Anbau der Beere, wie dieses Werbefilmchen des Handelsverbands California Avocado Commission erklärt.
In fact, less than 1% of this beautiful state is suitable for growing avocados.
Deshalb wird der Großteil der beliebten Frucht aus dem Nachbarland Mexiko importiert, wo sie ganzjährig wächst. Auch aus Chile, Peru und der Dominikanischen Republik kommen Avocados. Ob in Smoothies und Puddings, in Pesto, auf Salaten, als Dip oder in Eiscreme, Avocados lassen sich in jede Mahlzeit des Tages integrieren. Deshalb waren die letzten Jahre schwierig für Fans. 2016 schwächte das Wetterphänomen El Niño in Mittelamerika die Bäume und verursachte Ernteausfälle. Außerdem traten mexikanische Avocado-Farmer in Streik für höhere Löhne. Derweil hatten höherpreisige Restaurants und Cafés in den USA die grüne, eiförmige Frucht für sich entdeckt. In entsprechenden Läden kann ein hübsch angerichtetes Avocado-Toast bis zu $18 kosten. Die Liebe zur Avocado hat in Kalifornien lange Tradition. Bereits 1696 gab es die erste Erwähnung im Englischen. 200 Jahre später wurden die ersten Bäume aus Mexiko in Südkalifornien angepflanzt. So steht's auf der Seite des Avocado-Festivals, das jedes Jahr im Oktober in dem kleinen Ort Carpinteria nahe Santa Barbara gefeiert wird. Inklusive Wettbewerb für die beste Guacamole.
It's the World Championships of Guacamole!
Forscher in Kaliforniens Central Valley, nördlich von Sacramento, arbeiten schon länger an einer Züchtung, die widerstandsfähiger ist und das ganze Jahr über in Kalifornien geerntet werden kann. Denn die Amerikaner haben die Avocado noch lange nicht satt. Für dieses Jahr sind erneut Absatzrekorde vorhergesagt.
Nicole Markwald über Leben in Avo Central. Kalifornien ist ein Paradies der grünen, weichen Frucht. Hier wird Essen als Lifestyle zelebriert, mehr noch als Haltung. Und auch hier bei uns erklären uns die sogenannten Wellness-Bloggerinnen, dass die Avocado es in sich hat. Demnach ist sie ein fast schon heilbringender Alleskönner, bei dessen Genuss man sich auf die Schulter klopfen kann. Schließlich ist die Avocado voller Vitamin A und E, gesunden Fettsäuren, Folsäure und Kalium. Aber stimmt das wirklich? Ist die Avocado so gut wie ihr Ruf? Darüber haben wir mit Heike Niemeyer gesprochen. Sie ist Ökotrophologin aus Hamburg und wir haben sie gefragt. Die Avocado ist gehypt ohne Ende als grünes Kraftpaket, als Nährstoffbooster. Zu Recht?
Das denke ich auf jeden Fall. Sie hat es wirklich in sich. Das ist eine kleine Nährstoffbombe, die Avocado, egal in welcher Form sie daherkommt und in welcher Sorte. Sie kann einfach aufweisen, auf wenig Raum sehr viel wertvolle, essentielle Nährstoffe zu haben.
Und wobei oder wogegen hilft das dann?
Ganz Verschiedenes. Also wir haben in der Avocado sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe, also Stoffe, die es nur in Pflanzen gibt, wie zum Beispiel die Phytosterole, die dazugehören, oder die Carotinoide. Die beide helfen sowohl bei der antientzündlichen Wirkung gegen Entzündungen im Körper wie Arthritis oder ähnliche Entzündungen. Sie haben aber auch die Eigenschaft, durch die Fettsäuren, insbesondere den einfach ungesättigten Fettsäuren, an denen die Avocado sehr reich ist, gegen Diabetes zu wirken, indem sie zum Beispiel die Cholesterine positiv beeinflussen. Sprich, LDL-Cholesterin, das, was wir möglichst senken wollen, schaffen diese Fettsäuren zu senken. Gleichzeitig das HDL, das sogenannte Hab-dich-lieb-Cholesterin, sodass man sich das besser merken kann. Das Gute, das können diese einfach ungesättigten Fettsäuren, die in der Avocado zu finden ist, erhöhen.
Wie ist denn da die Studienlage? Kann man das wirklich nachweisen?
Das kann man nachweisen. Das kann allein die Biologie schon nachweisen, indem man ganz einfache Grundlagenforschung sich anguckt, was wirkt zum Beispiel antientzündlich. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass gerade im vergangenen Jahr unlängst eine sehr große prospektive Kohortenstudie erschienen ist. Groß meine ich insofern, als dass sie in 18 Ländern durchgeführt worden ist mit über 130.000 Menschen, die über einen Zeitraum von 7,5 Jahren verfolgt worden sind und geschaut worden ist, wie wirken verschiedene Stoffe, also Makronährstoffe, insbesondere die Kohlenhydrate versus die Fette, auf die Gesamtsterblichkeit oder gar Herzerkrankungen. Und da war sehr, sehr deutlich herausgekommen, dass man sagen kann, wir bräuchten eigentlich einen größeren und vor allen Dingen qualitativ besseren Fettanteil in der Ernährung und gleichzeitig weniger Kohlenhydrate. Und wenn wir uns die Avocado anschauen, dann hat sie das zu liefern. Sie ist ähnlich gut aufgebaut wie ein Olivenöl, was wir alle schon als herzgesund kennen.
Die Avocado ist die fettreichste Frucht der Welt. Deshalb war sie hierzulande ja auch lange Zeit kein Verkaufsschlager. Butterfrucht wurde sie auch genannt, was nach Dickmacher klang. Heute sehen das die Fitness- und Ernährungsberater anders und sagen, die Avocado macht satt, aber nicht dick. Wie kann das sein bei einem Fettanteil wie dem von Sprühsahne?
Richtig. Das ist wirklich sehr schwer zu verstehen erst einmal, weil wir lange Zeit erfahren haben, dass Fett Fett macht. Dem ist aber nicht so. Das hat man jetzt immer wieder beweisen können, dass das Fett per se erstens satt macht, so wie Sie es eben richtig schon sagten. Dadurch lässt es länger verweilt im Magen und wir damit ein besseres Bauchgefühl und ein gesättigteres Gefühl haben, sodass wir nicht so häufig essen müssen. Das ist der eine Fall. Das andere ist, wir haben nicht das Fett als Fettmacher, sondern die begleitenden Lebensmittel, die daneben eigentlich zum Dickmacher geworden sind. Sprich, wenn die Sahne über der Nudel liegt, als Spaghetti Carbonara beispielsweise, oder aber wenn die Sprühsahne, die Sie gerade erwähnten, in Form von Kuchen dargeboten wird, dann ist es der Zucker und das Getreide vom Kuchenboden sozusagen, der dick macht. Das heißt, die Begleitstoffe sind es. Und auch bei der Avocado ist eben zu berücksichtigen, ja, sie macht sehr satt und sie ist gut, aber gleichzeitig sollten wir sie jetzt nicht auf Unmengen von Brot beispielsweise verzehren, weil dann haben wir den positiven Effekt der Sättigung nicht mehr.
Nun wird uns die Avocado selbst gepriesen als eine Art Gewächs aus dem Garten Eden mit glückselig machender Wirkung. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass ihre Schale mit Pestiziden behandelt wird, damit die Früchte beim Transport nicht verschimmeln. Kann das Gift dann auch auf unseren Tellern landen?
Ja, das kann es und das kennen viele sicherlich schon von Orangen oder Zitronen oder gar den Bananen, denen das gleiche Schicksal auf dem langen Transportweg passiert, dass wir, wenn wir eine Orange beispielsweise in der Hand hatten, die geschält haben und die Finger an die Lippen kommen, dass es bitter schmeckt. Das ist eigentlich nicht der Fall, wenn wir eine frisch geerntete Orange haben oder gar eine Bio-Orange, die diese Pestizidbehandlung nicht erfahren hat. Von daher können wir sagen, das Gleiche gilt auch für die Avocado und auch da ist Vorsicht geboten. Sprich, Avocados, wenn wir sie mit den bloßen Händen anfassen, was ja Küchenpraxis ist, bitte nicht die gleichen Hände an das Fruchtfleisch oder das Messer an das Fruchtfleisch kommen lassen, sondern tatsächlich abwaschen, am besten mit so lauwarmem Wasser, dann lösen sich Pestizide in der Regel besser. Und dann erst verarbeiten oder verzehren.
Es gibt inzwischen veganes Avocado-Eis, Schoko-Avocado-Riegel, Lachs-Tartar mit Wasabi-Sorbet, Avocado- und Ingwer-Tupfen. Also die Frucht taugt sowohl als Snack als auch für die gehobene Fusion-Küche und hübscht sogar ein Butterbrot auf. Ist das ein Aspekt Ihres Erfolgs?
Ich denke schon. Also man kriegt mit Leichtigkeit ein aufwendiges, zumindest aufwendig aussehendes Essen hin, was außergewöhnlich ist. Und Essen ist durchaus auch als Statement mittlerweile gedacht. Wir haben ja nicht nur damit zu tun, dass wir sagen, wir wollen uns gut ernähren, wir wollen aber auch noch ein bisschen was hermachen. Unser Auge soll mitessen und nirgendwo geht es vielleicht so leicht wie mit einer Avocado. Und das ist eigentlich das, was in meiner Praxis immer wieder gefragt ist, wie kann ich mit wenig Aufwand mich bestmöglich ernähren und natürlich auch noch lecker.
Und deshalb, weil die Avocado ebenfalls optisch was reißt, wurde auch kaum ein Motiv in den vergangenen Jahren so oft fotografiert und verlinkt in den sozialen Netzwerken wie Sie. Auf Instagram allein gibt es zum Stichwort Avocado rund 8 Millionen Bilder. Heike Niemeyer, Ökotrophologin aus Hamburg. Sie hören HR2, der Tag, gesund ohne Reue, das Avocado-Märchen. Und das genau gaukelt die Frucht, die übrigens streng genommen eine Beere, ja wirklich eine Beere ist, das gaukelt sie uns vor, dass es eine gute Art gibt, im Überfluss zu leben. Früher war der Überfluss als solcher schon ausreichend, um zu beeindrucken. Zum Beispiel am Hof des persischen Königs. Eine Audienz dort beschreibt 1647 Adam Olearius, der im Auftrag des Herzogs Friedrich III. Von Holstein-Gottorp an einer Gesandtschaftsreise dorthin teilnahm und von üppigen Speisen alle auf einmal berichtet.
Der königliche Vorschneider setzte sich mit den Speisen mitten auf die Tafel, zerteilte und legte dieselben in unterschiedliche viele Schüsseln, setzte zuerst dem König, hernach den Gesandten und anderen Herren nach der Ordnung vor. Die Schüsseln wurden alle mit aufgewalltem Reis angefüllt und oben mit gesottenem Schaffleisch, gebratenen Hühnern, Eierkuchen, gekochtem Spinat und Sauerampfer, dicker saurer Schafsmilch oder Komps, wie es die Leipziger nennen, etc. belegt. Und waren oft in einer Schüssel auf unserer Reihe fünferlei Essen. Solche Manier lehrt ihnen fast die Notwendigkeit, denn weil sie nicht wie bei uns der Gebrauch einander gegenüber, sondern in einer langen Reihe sitzen, dass über zwei oder drei nicht an eine Schüssel reichen können, sollte sich's nicht wohl schicken, vielerlei Speisen in besonderen Schüsseln anzurichten. Zudem ist bei ihnen, auch nicht wie bei uns, der Gebrauch, im Aufsetzen der Essen viel Gänge zu halten. Neben solchen Speisen wurden auch besondere Schüsseln mit Reis von mancherlei Farben gesetzt. Die Mahlzeit wurde in aller Stille, ohne Diskurse zugebracht. Der König selbst redete nur 4-mal, und zwar wenig. In folgenden Audienzen und Tafelhalten aber hatte der König sich mit unseren Gesandten in gar freundlichen und liberalen Gesprächen eingelassen. Sie hatten gleichwohl unter der Mahlzeit sonst ihre Lust an Musik und etlichen Schauspielen.
Adam Ulearius über seine Audienz beim persischen König inklusive Gelage. Immer wieder gepriesen wird die Avocado ja, weil sie so einfach zuzubereiten ist. Vor genau 50 Jahren war das aber noch nicht so eingespielt. Da führte die britische Kette Marks & Spencer die Frucht in ihren Supermärkten ein als Avocado-Birne, was zu einiger Verwirrung führte. Eine Kundin beschwerte sich, das habe überhaupt nicht geschmeckt, diese passierte Birne zusammen mit einer Mischung aus Eiercreme und Vanillepudding, woraufhin Marks & Spencer begann, kleine Gebrauchsanleitungen beim Verkauf beizufügen, auf denen erklärt wurde, dass es sich um ein Salatgemüse handelt. Inzwischen sind wir von solchen Verirrungen weit entfernt. Dafür gibt es heutzutage die sogenannte Avocado-Hand. Britische Unfallchirurgen warnen ernsthaft davor, die Frucht unsachgemäß zu öffnen. Immer wieder rutschten Konsumenten mit dem Messer ab und fügten sich schwere Verletzungen zu, durchtrennten Muskelfasern und Sehnen zum Beispiel. Wir lernen, auch das gesunde Leben ist furchtbar gefährlich. Ein anderer Nachteil der Avocado ist, dass man eigentlich einen Kalender bräuchte, um sie zu verzehren. Entweder ist sie noch steinhart oder schon matsch. Wogegen nun Wissenschaftler aus dem Silicon Valley anforschen.
James Rogers ist vermutlich ein gemachter Mann. Der promovierte Biomediziner hat mit seinem Unternehmen Appeal eine Methode gefunden, Obst und Gemüse länger haltbar zu machen. Der 33-jährige Rogers sagt, wir verwenden dafür ein Nahrungsmittel. Ziemlich einfache Sache.
We use food to preserve food. That's simple.
Sein Startup mit Sitz in Santa Barbara, gut 150 Kilometer nördlich von Los Angeles, kann sich derzeit vor Kapitalgebern kaum retten. 110 Millionen Dollar hat Appeal seit seiner Gründung vor 6 Jahren eingesammelt. Zu den Investoren gehören Risikokapitalgeber aus dem Silicon Valley sowie der Microsoft-Gründer Bill Gates. Alle haben erkannt, besonders im Geschäft mit der Avocado steckt viel Geld. Der neuralgische Punkt beim Verkauf der Frucht war bisher ihre Haltbarkeit. Entweder sind die Früchte im Supermarkt noch hart und müssen zu Hause erst noch nachreifen, oder sie sind schon leicht weich und haben beim Aufschneiden bereits dunkle Stellen. Appeal hat eine Substanz aus pflanzlichen Materialien entwickelt, die einfach auf die Avocados gesprüht werden, erklärt Rogers im Fernsehsender CBS. Wenn die Flüssigkeit auf der Frucht trocknet, entsteht ein kaum merklicher Schutzfilm aus pflanzlichem Material. Dieser Film verlangsamt das Verdunsten von Wasser sowie den Eintritt von Sauerstoff in die Frucht. So bleibt sie länger haltbar. Die Haltbarkeit der Avocado kann dadurch verdoppelt bis verdreifacht werden. Die Lebensmittelaufsicht in den USA hat die Sprühsubstanz als unbedenklich eingestuft. Sie ist unsichtbar, man kann sie weder riechen noch schmecken. Die ersten länger haltbaren Avocados sind jetzt in den Handel gekommen und werden in den USA von Costco vertrieben. Das ist eine Großmarktkette, die ganz ähnlich der deutschen Metro ist. Die Erfindung lässt sich wohl auch auf anderes Obst und Gemüse übertragen. 2 Dutzend Sorten wurden nach Angaben des Unternehmens bereits erfolgreich getestet, darunter Erdbeeren, Spargel und Zitronen. James Rogers. Jedes Erzeugnis reagiert unterschiedlich. Wir können die Haltbarkeit verdoppeln bis zu verfünffachen. Dana Gandas von der Umweltschutzorganisation Natural Resources Defense Council in New York findet die Entwicklung aus Kalifornien gut. Sie gibt aber zu bedenken, das Problem ist durch unser Konsumverhalten entstanden. Wir können nicht immer Abhilfe durch den Einsatz neuer Technologien schaffen. Wir sollten bewusster unsere Produkte einkaufen.
Markus Schuler aus unserem Studio in Los Angeles über die neue Haut für die Avocado. Heute ist Essen für viele, speziell für die grüne Bourgeoisie, der neue Pop. Gesunder Lifestyle gleicht da einer Religion. Kritiker sagen, ein grüner Wahn, eine Hysterie. Alle müssen sterben, so viel steht fest, dann aber wenigstens gesünder. Und an dieser Stelle kommen Ernährungsmoden zum Zuge. In den Nachkriegsjahren war das vor allen Dingen Fleisch als Ausdruck dafür, dass man es sich leisten kann, dass man es gesellschaftlich zu etwas gebracht hat. Die Menschen wurden dicker, gerade auch im Ursprungsland des Fastfoods, den USA, wo regelmäßig zu viel Zucker konsumiert wurde und wird. Trotzdem war lange Zeit nicht Zucker Teufelszeug, sondern Fette, wie eben in der Avocado so reichlich enthalten. Das ist ja in unserem ersten Gespräch schon kurz angeklungen. Dr. Matthias Riegel ist Arzt für Innere Medizin, für Ernährungsmedizin bei der Ärztekammer Hamburg und er arbeitet bei der Deutschen Diabetesgesellschaft. Wir haben vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, warum Fett so lange Zeit verpönt war.
Erstens scheint es ja ganz sinnvoll zu sein. Fett, das ich esse, wird zu meinem Fett am Bauch. Logisch. So ist zumindest der Kurzschluss. Dann haben wir eine völlige Abwesenheit der staatlichen Institutionen in der Aufklärung der Ernährung für die Menschen. Und dieses Vakuum quasi, das übrigens auch die Ärzte noch mitgefördert hatten, dieses Vakuum hat dann dem Marketing von der Industrie völlig freien Raum gelassen. Und dieses hat natürlich die Zuckerindustrie in den 50er Jahren genutzt, um Absatzmärkte zu erschließen. Und die haben gewusst, dass wir total scharf sind auf Süßes. Das ist uns angeboren, weil Süßes ist ungiftig und enthält Energie. Und das ist gut gegen Verhungern. Und so entstand dann die Strategie, Fett zu verteufeln und die Nahrungsmittel mit dem sozusagen Appetizer Zucker anzureichern, damit wir das Zeug kaufen und essen wie warme Semmel. Und diese Rechnung ist leider auch aufgegangen.
Dafür wurden dann auch Daten manipuliert und dadurch bei Studien vermeintlich nachgewiesen, dass nicht Zucker eben für Herz-Kreislauf-Probleme verantwortlich ist, sondern Fette. Allerdings fällt es irgendwie schwer zu glauben, dass ein paar wenige Studien die Welt verändern könnten oder wenigstens so nachhaltig unsere Essgewohnheiten manipulieren.
Doch ja, wenn man Studien fälscht und es wurden ja Wissenschaftler eingekauft dafür und dann auch die entsprechende Kampagne dazu, dann funktioniert das. Und gerade wenn es um etwas geht, was die Menschen wirklich mögen, nämlich Süßes. Also sie brauchen wenig gutes Marketing, um süß zu propagieren. Das läuft dann von alleine.
Jetzt haben wir die gegenläufige Bewegung. Die halbe Welt stürzt sich auf ungesättigte Fettsäuren. Vorhin haben wir das schon gehört bei der Ökotrophologin. Sind die jetzt eigentlich wirklich so großartig wie propagiert oder ist das auch nur ein Trend, der dann eben wieder abebben wird?
Leider ist dieser Trend raus aus dem Fett erstmal und rein in die ungesättigten Fettsäuren auch mit großer Unwissenheit begleitet gewesen. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, wissen wir über die gesunde Ernährung des Menschen erst seit den letzten 10 Jahren wirklich mehr und haben wirklich gute, große Studien, womit wir so etwas wie ein Wahrheitsgehalt haben. Aber die Ideen jetzt zum Beispiel, Fett ist ungesund und gesättigte Fettsäuren sind ungesund, die sind eben älter. Und wir haben jetzt neue Studien, die herausstellen, dass man auch gesättigte Fettsäuren essen kann und damit nicht eher stirbt. Allerdings muss man sagen, wenn man Kohlenhydrate ersetzt, also insbesondere Zucker, mit ungesättigten und ungesättigten Fettsäuren und gesunden Fetten, dann kann man tatsächlich sein Leben verlängern. Aber dieser Sachverhalt ist erst in den letzten Jahren richtig bewiesen worden. Und deshalb haben vorher immer noch Expertenmeinungen den Raum gefüllt und das Ganze noch von der Nahrungsmittelindustrie verstärkt. Denn wenn Sie auf die Produkte schreiben, hier ungesättigte Fettsäuren drin, dann wirkt es gleichzeitig so wie der Beweis, das muss gesund sein.
Viele Menschen, die es sich leisten können, moderne Großstädter, speziell die sogenannten Millennials, die wollen wieder mehr Kontrolle bekommen über das, was sie zu sich nehmen. Healthier Eating heißt der Trend. Aber ist das nicht an sich schon ein unrealistisches Heilsversprechen, diese Suche nach dem einen reinen, gesunden Lebensmittel mit zum Beispiel der Avocado als Ausdruck von Fortschritt und Modernität?
Ja, das Problem ist, dass die gesunde Menschenernährung, und ich nenne das die artgerechte Ernährung, wie es sie ja für jedes Tier gibt, dass die immer an einzelnen Nahrungsmitteln festgemacht wird. Eine Illustrierte hatte neulich mal 100 Superfoods dargestellt. Und die Leute orientieren sich nach Superfoods. Und wenn ich diese Superfoods esse, dann ist das wie der Stein des Weisen, wie einfach ein Jungbrunnen. Und das ist falsch. Es kommt nicht auf das einzelne Nahrungsmittel an, sondern es kommt auf die Komposition an. Und wenn man diesen, die danach suchen, was ist jetzt der richtige Weg, einen Rat geben möchte, also den Besseressern, 25 Millionen haben wir davon ja in Deutschland, dann ist das folgender. Unsere Ernährung sollte sich zum großen Teil aus Gemüse zusammensetzen. Gemüse, Pilze, Nüsse, das sollten 80% sein. Und wenn wir schauen, was Naturvölker essen, dann essen die genau das. Der Fleischanteil muss runter, der Anteil von Proteinen aus Pflanzen muss hoch und das erreichen wir ja auch durch viel Gemüse und Nüsse. Und dann brauchen wir gute Fette. Und dann sehen wir, dass die Naturvölker weniger Zivilisationskrankheiten haben. Es geht also nicht um Avocado, ja oder nein, sondern es geht um Gemüse, um pflanzliche Produkte. Denn der Mensch ist von seiner Basis her eher ein Pflanzenesser. Also weg von Superfoods hin zu einer gesunden Mischung von vielen pflanzlichen Superfoods. Und die gibt es auch hier bei uns zu Hause.
Bei diesen Superfoods gibt's ja auch zum Beispiel noch die glutenfreien Vollkornnudeln oder eben die Avocados. Die gelten beide als besonders hip. Wer setzt denn eigentlich solche Trends?
Diese Trends werden leider in dem Vakuum der Desinformation in unserer Gesellschaft überwiegend von Marketingfirmen gesetzt. Und es ist ein Drama, dass sich weder das Bundesgesundheitsministerium dafür verantwortlich fühlt, für die gesunde Ernährung der Menschen, noch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Denn das wird überwiegend von Lobbyisten beraten. Und somit werden wir zweigleisig indoktriniert, nämlich einmal von der Marketingstrategie von bestimmten Herstellern und dann auch noch von der Bundesregierung, die denen einfach Tür und Tor öffnen. Und somit sind wir dem völlig ausgeliefert. Und das macht es so schwer, in Deutschland gesunde Ernährung durchzusetzen. Und deshalb gehören wir zu den Weltmeistern in Sachen Übergewicht.
Matthias Riedel, Ernährungsdoc beim NDR, erarbeitet am Medikum Hamburg. Übergewicht, obwohl es heute ja aller Orten den Wunsch nach Selbstoptimierung gibt, gerade auch mittels des Essens. Früher musste das nicht solch hohen Ansprüchen genügen. Es war ein Wert an sich, durchaus tagesfüllend, wie Jean de la Bruyère beschreibt, der als Lehrer eines Herzogs aus dem Geschlecht Bourbon das Hofleben kennenlernte und sich einzelne Charaktere der Zeit in knappen Porträts vornimmt, wie diesen hier.
Kliton hat in seinem ganzen Leben nur zwei Dinge zu tun gehabt. Zu Mittag zu essen und zu Abend zu essen. Er scheint nur zum Verdauen auf dieser Welt zu sein. Auch kennt er im Gespräch kein anderes Thema. Er redet von den Vorspeisen, die beim letzten Mal aufgetragen wurden. Er zählt auf, wie viele Suppen und welche Suppen es gab. Dann nennt er die Braten und Zwischenspeisen und erinnert sich genau, welche Gerichte nach dem ersten Gang serviert wurden. Selbst die Nebenspeisen und Früchte vergisst er nicht. Er erwähnt alle Weine und Liköre, von denen er getrunken hat. Die Küchensprache beherrscht er von Grund auf. Es wird mir nie gelingen, einmal an einer Tafel zu speisen, wo er nicht auch zu finden wäre. Er besitzt vor allem einen untrüglichen Gaumen, der ihn noch nie im Stich gelassen hat und ihn auch noch nie in die Verlegenheit brachte, ein miserables Ragout zu essen oder einen mittelmäßigen Wein zu trinken. Auf seine Art ist er eine bemerkenswerte Persönlichkeit, die es in der Kunst, sich gut zu nähren, denkbar weit gebracht hat. Jedoch wird man schwerlich einen Menschen finden, der so viel und so gut isst wie er. Das macht ihn zum obersten Richter über die guten Häppchen, und es wäre ganz einfach unangebracht, etwas gut zu finden, was er missbilligt hat. Er ist jedoch nicht mehr am Leben. Doch hat er sich wenigstens bis zum letzten Atemzug zur Tafel schleppen lassen. Und noch an dem Tage, als er starb, gab er ein Essen.
Jean de la Bruyère, 1688, über den Schlemmer Cliton. Das Leben ein einziger Genuss. Kehren wir zurück zu den Avocados. Die sind, haben wir vorhin aus dem Silicon Valley gehört, ein Riesenmarkt, ein Riesengeschäft mit ebenfalls riesigen Wachstumspotenzialen. Zum Beispiel, weil nun auch die Chinesen die Frucht für sich entdecken, wie wir gleich noch hören werden. In Kenia zum Beispiel steigen Bauern deshalb inzwischen reihenweise auf Avocado um, weil sie sich bessere Verkaufschancen erhoffen. Dieser weltweite Hype bringt aber Probleme mit sich, denn die Superfrucht ist auch eine maßlose Wassertrinkerin. Um 3 Avocados zu ernten, braucht man schätzungsweise 7 Badewannen voller Wasser, das sind 1000 Liter. Bei Tomaten sind es zum Vergleich nur 200 Liter, ein Fünftel für dieselbe Menge Frucht. Und wo nehmen die Großunternehmer das her? Indem sie oft das ganze Wasser, das der Oberflächen, aber auch das Grundwasser für sich alleine abzweigen, an der lokalen Bevölkerung vorbei, zum Beispiel in Chile.
Wir Chilenen essen Avocados zum Frühstück, mittags mit Salat, nachmittags und abends. Es ist eine noble Frucht.
Aber die Avocado ist längst ein grünes Gold.
Doch der Preis ist hoch.
Wenn allen klar wäre, dass Chilenen ohne Wasser leben müssen wegen der Avocados, dann müsste Europa aufhören, Avocados zu importieren.
Ricardo Sangüesa ist ein alteingesessener Kleinbauer in Chiles Provinz Petorca. Dies sein Bewässerungskanal.
Ausgetrocknet. Der Kanal führt seit 6 Jahren kein Wasser mehr. Damit haben wir Kleinbauern all unsere Avocados bewässert. Heute ist er tot. Leider.
Gespeist wurde der Kanal aus dem Fluss La Ligua, gleich nebenan. Heute kann Ricardo mit seinen Freunden René Vergara und Rodrigo Mundaca durch das Flussbett spazieren.
Das war der Fluss, so sah er vor 15 Jahren aus. Heute ist eine Müllhalde und das Wasser steckt in den Avocado-Bäumen oben auf den Hügeln. Der Fluss wurde uns geraubt.
Rodrigo Mundaca ist Gründer einer Initiative, die sich dem Schutz des Trinkwassers verschrieben hat.
Ich erinnere mich an diesen Fluss als einen Ort der Freude und Erholung. Hierher kamen wir im Sommer zum Baden. Das jetzt zu sehen, empört mich zutiefst. Ich kann das nicht ertragen.
In Chiles Provinz Petorca haben Brücken praktisch ihren Sinn verloren. Doch das Wasser ist nicht weg. Nebenan steckt es in Avocado-Plantagen. Tausende Hektar der wasserintensiven Frucht für den lukrativen Export. Auch nach Deutschland. In Jailay liegt das Fruchtimperium der deutschstämmigen Familie Schmidt. Wasser ist auch Matthias Schmidts größte Sorge. Aber eher aus Furcht, dass er den Boom womöglich nicht mehr bedienen könnte.
Klar, Wasser ist das knappe Gut, ohne Zweifel. Die Regierung sollte mehr Geld dafür ausgeben und Land enteignen, um mehr Platz für unsere Wasserbecken zu schaffen.
Auch Matthias' Wasserbedarf wird steigen. Er hat neue Felder gekauft und lässt Setzlinge züchten. ...600.000 neue Avocado-Bäume. Der Boom gehe gerade erst los, glaubt Matthias.
Jedes Jahr steigt die Nachfrage um 30%. Jahr für Jahr 30%. Jetzt warten wir auf China. Die fangen gerade erst an, Avocados zu entdecken. Die essen die noch unreif. Deshalb finanzieren wir Werbekampagnen, um den Chinesen zu zeigen, wie man sie isst. Das wird klasse.
Goldgräberstimmung bei den Avocado-Farmern. Entsetzen bei den Umweltschützern. Der Kampf um Wasser hat gerade erst begonnen.
Matthias Ebert über den Umweltkiller Avocado, ein Ausschnitt aus einem Feature, das er für die Fernsehkollegen von Weltspiegel produziert hat. Der Wasserbedarf des Avocado-Baums ist also riesig. Wasser, das dann Mensch und Tier an anderer Stelle fehlt. In Chile wurde früher in Flüssen und Kanälen gebadet. Heute sind in den Avocado-Anbaugebieten die Wasserstraßen ausgetrocknet. Dafür fahren Tankwagen durch die Straßen und versorgen die Menschen mit Trinkwasser. Inga Fennemann ist Umweltexpertin beim Südwestrundfunk. Ich habe sie gefragt, das wäre ja im Grunde erst gar nicht so weit gekommen, wenn der Avocado-Baum da angepflanzt wird, wo er eigentlich auch herkommt, nämlich in sehr regenreichen Gegenden der Erde. Stattdessen werden die Früchte aber da produziert, wo ohnehin schon Wasserknappheit herrscht, in Kalifornien, Israel, Südafrika oder eben Chile. Wieso gerade dort?
Naja, man muss sich mal vor Augen führen. Gerade ist es so, dass die ganze Welt die Avocado will. Wir konsumieren wirklich tonnenweise von diesen Früchten. Jedes Jahr werden weltweit ca. 5 Millionen Avocados geerntet und da kommen die Anbaugebiete, die klassisch die Avocado bereitstellen konnten, einfach gar nicht mehr hinterher. Die Avocado-Lobby hat die Frucht unglaublich gepusht und mittlerweile sind die Anbaugebiete einfach zu klein geworden. Ursprünglich kommt die Avocado ja zum Beispiel aus tropischen Regenwäldern in Mexiko und vor allem auch aus Zentralamerika. Und ja, diese Gebiete sind einfach zu klein geworden. Wir wollen im Winter Avocados aus zum Beispiel Brasilien, Chile und Spanien. Im Sommer führen wir Avocados aus Südafrika und Peru ein. Und ein Problem ist hier auch, da ist nur einmal im Jahr überhaupt eine Ernte möglich. Und es gibt teilweise Regionen, zum Beispiel in Mexiko, die Region Michoacán, da kann sogar viermal im Jahr geerntet werden. Da ist das Klima sehr mild, da gibt es einen vulkanischen, sehr, sehr nährreichen Boden und dadurch kann man einfach unwahrscheinlich viele Avocados das ganze Jahr über ernten. Aus dieser Region kommen 7 von 10 Avocados weltweit her. Und seitdem da die Avocado angebaut wird, leidet diese Region unter chronischem Wassermangel. Also wir rotten die Regionen richtig aus, förmlich.
Wir haben gehört, dass in Chile die Trockenheit ebenfalls besonders dramatisch ist. Es gibt dort Regionen, wo nur 4 Familien über fast alle Wasserrechte verfügen. Gleichzeitig sind die dann auch die Besitzer der großen Agrarunternehmen. Das heißt, dieser ganze Run auf die Avocado, der Profit und Gewinn, die kommen nur bei ganz wenigen an?
Naja, grundsätzlich muss man schon sehen, also klar, die großen Plantagenbesitzer, die Leute, denen die Wasserrechte gehören, die verdienen natürlich das große Geld mit der Avocado. Aber es ist schon so, dass teilweise Regionen da sind, wie zum Beispiel eben die genannte Michoacán-Region in Mexiko, in der so unwahrscheinlich viele Früchte produziert werden, die profitieren schon wirklich von dem Avocado-Anbau. Also jetzt nur als Beispiel, in dieser einen Region in Mexiko werden allein 70.000 Arbeitsplätze nur durch den Avocado-Anbau, Transport und so weiter geschaffen. Der Bundesstaat, der ist damit richtig reich geworden. Die Avocado spült da richtig viel Geld rein. Rund 57% der ökonomischen Aktivitäten beruhen hier allein auf der Avocado. Und zum Beispiel in der, ich nenne es mal die Hauptstadt der Avocado-Produktion in Mexiko, Tanquitaro heißt die, da werden täglich Avocados im Wert von 1 Million Dollar abtransportiert. Und das ist natürlich schon eine ganze Menge Geld, das dann auch bei den, ja, ich nenne es mal kleinen Leuten landet, also nicht nur bei den Plantagenbesitzern ankommt.
Jetzt haben wir vorhin im Beitrag gehört, ein Problem ist der exorbitante Wasserverbrauch, ein anderes ist die Monokultur, Avocadoalleen, soweit das Auge reicht. Was macht das mit der Umwelt und der Umgebung?
Ja, Monokulturen sind grundsätzlich nie gut für die Natur und die Tierwelt natürlich auch, die leben von einer Vielfalt und das bieten Avocado-Plantagen, das bieten Monokulturen natürlich erstmal gar nicht. Zumal ein großes Problem in diesen Monokulturen immer die Pestizide sind, die eingesetzt werden müssen, um Schädlinge fernzuhalten, weil natürlich, wenn sich so ein Schädling da erstmal eingenistet hat, es einfach ist, die komplette Plantage auf einmal zu zerstören oder in einem relativ kurzen Zeitraum. Und deswegen werden da Pestizide eingesetzt, die dann wieder mit Wasser verdünnt werden müssen, damit sie die Frucht am Ende nicht schädigen. Die kleben dann trotzdem auf der Schale. Das ist so eine feine weiße Schicht, so ein Staub auf den Früchten. Und der schädigt den Boden, der schädigt die Natur. Diese Pestizide kommen auch bei den Arbeitern natürlich auf den Feldern an.
Ein weiteres Problem sind illegale Rodungen. Aber wenn wir da mal drauf schauen, wie es weitergeht mit der Avocado, wenn die erstmal geerntet worden ist, und zwar immer dann, wenn sie noch nicht reif ist, dann muss die ja auch noch verschifft werden. Es wird ein Riesenaufwand betrieben, denn die verträgt keine anderen Gerüche um sich herum. Sie bekommt schnell Abdrücke, weswegen endlos viel Verpackungs- und Dämmmaterial zum Einsatz kommt. Und dann folgt eben die Schiffspassage in extrem stromaufwendigen Boxen. Können Sie uns das schildern?
Ja, das muss man sich wirklich vorstellen wie so eine Hightech-Box. Also das sind Container, die 6 Grad stetige Temperatur bieten müssen, weil die Avocados nur dann wirklich gut transportiert werden können. Die können keine Luftfeuchtigkeit vertragen, das heißt auch Luftfeuchtigkeit und CO2-Konzentration in diesen Transportern werden gemanagt. Das ist ein wahnsinnig hoher Energieverbrauch, den es dabei gibt. Die Laderäume müssen absolut sauber sein. Die Avocado ist wirklich wahnsinnig empfindlich. Die verträgt keinen Schmutz, keine Fette, kein Öl. Und bis sie dann überhaupt bei uns in Europa landen, dann müssen die erstmal noch einen Schritt zurückgehen quasi. Also die kommen meistens in den Niederlanden an, in Rotterdam. Da gibt es nämlich das Unternehmen Nature's Pride und das hat ein Verfahren entwickelt, wie man Avocados wirklich reifen kann. Die ganzen Früchte, Sie haben es ja eben schon gesagt, kommen unreif bei uns in Europa an und hier müssen sie dann nochmal wirklich energieaufwendig begast werden mit Ethen. Das ist so ein Gas, das da im Raum verströmt wird. Sie müssen dauerhaft bei erstmal 6 Grad, dann zwischendurch bei 25 Grad erst gekühlt, dann erwärmt werden, dann werden sie wieder runtergekühlt. Also es ist wirklich ein wahnsinnig aufwendiger Prozess mit ganz hohem Energieverbrauch. der ja dafür sorgt, dass die Avocado eben, bis sie bei uns ankommt, erstmal wahnsinnig viel schon hinter sich hat.
Wenn wir das jetzt alles zusammenrechnen, der wasserintensive Anbau, die Monokultur, der Transport über Tausende von Kilometern hinweg, das Nachreifen, dann müsste man mit gesundem Menschenverstand doch eigentlich sagen, man rührt nie wieder eine Avocado an.
Ja, also in der vernünftigen Welt, da müsste man wahrscheinlich sagen, man ja, konsumiert die Avocado zumindest mal nur an Festtagen. Ich würde sagen, man muss wahrscheinlich nicht komplett auf Avocados verzichten, aber da ist einfach ein bewusster Konsum besonders wichtig, dass man nur zu Bio- und Fairtrade-Avocados greift, dass man auf die Anbauregionen schaut, dass man zum Beispiel eben nicht Avocados aus dieser Region Petorca, die so besonders von dem Wasserproblem betroffen ist, wählt, sondern dass man zum Beispiel nur im Herbst mal eine Avocado isst und die kommt dann zum Beispiel aus Spanien und ist biologisch angebaut.
Inga Fennemann, Umweltexpertin beim SWR. Essen insgesamt ist identitätsstiftend. Es ist Ritual, Genuss, Kultur, Heimat, Trost und Erinnerung. Heutzutage kann es aber auch ziemlich anstrengend sein. Der Mensch trifft am Tag angeblich 200 Essensentscheidungen, hat ein amerikanischer Konsumforscher errechnet. Aufwand ums Essen wurde in bestimmten Kreisen aber schon immer gepflegt. Der französische Philosoph Michel de Montaigne berichtet über eine Kurreise nach Deutschland, Italien und die Schweiz und weiß über den Aufenthalt in Lindau und das Wirtshausessen Folgendes zu berichten.
Was die Aufwartung bei Tisch betrifft, machen sie solchen Aufwand an Lebensmitteln und bringen in die Gerichte eine solche Abwechslung an Suppen, Soßen und Salaten, und das alles ist in den guten Gasthäusern mit solchem Wohlgeschmack zubereitet, dass kaum die Küche des französischen Adels damit verglichen werden kann. Auch fände man in unseren Schlössern wenige derartig geschmückte Säle. Uns unbekannt waren die Quittensuppe, Suppe, in die gebackene Äpfel geschnitten waren, und Krautsalat, ferner dicke Suppen ohne Brot, zum Beispiel von Reis, von denen alle gemeinsam essen, da besonderes Gedeck unbekannt ist. Bemerkenswert ist der Reichtum an guten Fischen, die mit anderem Fleisch in einer Schüssel aufgetragen werden. Forellen sind nicht geschätzt und man isst nur ihren Laich. Wild, Schnepfen und junge Hasen, die ganz anders als wie bei uns, aber mindestens ebenso gut hergerichtet werden, sind reichlich vorhanden. Wir sahen niemals so zarte Fleischspeisen, wie sie dort täglich aufgetragen werden. Mit dem Fleisch werden gebackene Pflaumen, Birnen und Apfelschnitze gereicht. Bald wird der Braten zuerst und die Suppe zuletzt aufgetragen, bald umgekehrt. An Früchten gibt es nur Birnen, Äpfel, die sehr gut sind, und Nüsse, sodann Käse. Nach der Mahlzeit werden nochmals volle Gläser Wein und zwei oder drei verschiedene Sachen aufgetragen, die die Verdauung befördern.
Michel de Montaigne. Sie hören HR2 der Tag, gesund ohne Reue, das Avocado-Märchen, unser Thema heute Abend. Und der Genuss des einen geht eben oft auf Kosten des anderen. Aber fragen wir uns ernsthaft, wem wir mit der buttrigen Avocado, die uns so herrlich auf der Zunge zergeht, das Wasser abgegraben haben? Und es sind ja nicht nur Dürre und Versteppung, die wir mit unserem Konsum über Teile der Welt bringen. Wir haben außerdem mit dazu beigetragen, dass das grüne Gold die organisierte Kriminalität auf den Plan ruft. Denn wo viel zu verdienen ist, da ist auch die Mafia nicht weit. Davor hat unsere Südamerika-Korrespondentin Anne-Kathrin Mellmann im Falle Mexikos schon vor 2 Jahren gewarnt. Die Situation, die sie schilderte, ist aber immer noch aktuell. Wie zum Beispiel, dass Anwohner eine eigene Avocado-Polizei geschaffen haben, eine Bürgerwehr.
Kinder jagen Tauben über den Platz im Zentrum von Tancítaro. Das Leben geht wieder einen normalen Gang, seit die Bürger der 26.000 Einwohnerstadt im Bundesstaat Michoacán das organisierte Verbrechen und korrupte Polizisten vertrieben haben. 2013 griffen sie zu den Waffen und schlossen sich zur Bürgerwehr zusammen. Sie leben vom Avocadoanbau, vom grünen Gold. Das zog die Kriminellen an. Sie erpressten etwa 30% der Einnahmen, töteten und entführten. Am Ortsrand zeugt eine zerstörte Packstation für Avocados von den Kämpfen. Eines Tages hatten wir keine Angst mehr und dachten nur noch, wenn der Tod kommt, dann kommt er eben. Erzählt Alfredo Hurtado, Mitglied der Bürgerwehr, über die Zeit der Auseinandersetzungen. Sie wollten uns alles nehmen, die Berge, den Wald, unser Land. Auch unser unser Vieh haben sie gestohlen. Sie fingen irgendwann an, Bäume zu fällen, um sie zu verkaufen und auf dem Boden noch mehr Avocados anzubauen. Aber dann hat es uns gereicht und wir haben sie vertrieben. Seitdem haben sie niemanden mehr ermordet oder entführt. Wir haben jetzt die Kontrolle. Wir haben den Wald aufgeforstet. Es ist eine Wonne.
Sembrando y es una chulada.
In vielen anderen bewaldeten, bergigen Gegenden des Bundesstaates geht der Holzeinschlag weiter. Etwa 40% der Avocados, die weltweit gegessen werden, kommen aus der gewaltgeplagten Region. Marta Flores von der Umweltschutzorganisation Produce warnt vor den Folgen des Anbaus. Die Avocado ist ein Beispiel dafür, wie übertriebener Anbau schnell zu schädlichen Monokulturen führen kann. Avocados könnten auch nachhaltig produziert werden. Wir werden eines Tages einen hohen Preis zahlen. Michoacán verliert schrecklich viel Boden. Wenn Wald verloren geht, versiegen die Quellen. In den letzten 10 Jahren sind unsere Wasserreserven um 30% zurückgegangen. Aus tropischen Waldflächen wird Steppe. Die Erosion wird beschleunigt. Avocado-Bäume brauchen extrem viel Wasser. Auch die Umweltschutzorganisation Greenpeace macht mit einer Kampagne in Mexiko auf die Schäden aufmerksam. Die Behörden sind immerhin schon gegen einige illegale Avocado-Plantagen vorgegangen. Aber der Boom geht weiter. 1,6 Millionen Tonnen der grünen Frucht hat Mexiko im vergangenen Jahr geerntet. Fast 7% mehr als im Vorjahr. Den Export allein in die USA um 35% erhöht. Im eigenen Land ist die Avocado deshalb für viele unerschwinglich geworden. Ich würde gern welche kaufen, aber sie werden jeden Tag teurer. Mein Geld reicht dafür nicht mehr. Dabei gehört sie doch eigentlich zu jedem Essen. In die Guacamole zum Beispiel, die grüne, buttrige Creme, die schon von den Azteken erfunden wurde und die heute weltweit in Mode ist.
Auch hier bei uns. Die Avocado wird uns auf Lebe nachhaltiger Seiten angepriesen als wahres Wundermittel. Und das reiht sich ein in eine ganze neue Sparte der Lebensmittelindustrie mit ihren Quinoa-Chips, Süßkartoffel-Brownies und Gucci-Beeren aus den Höhen Tibets oder dem dunklen Chiasamen, der auch nicht viel mehr kann als Vogelfutter, aber wahrscheinlich inzwischen sogar in einigen Berliner Hipster-Kiezen am Späti zu erhalten ist. Sie alle bedienen die Hoffnung, es richtig zu machen in diesem verwirrenden Wust an Angeboten. Allen voran die Avocado, denn die verkörpert ja ein Versprechen. Nach ungetrübter Verbundenheit mit der Natur, frei von Massentierhaltung, Gluten, Laktose. Stattdessen liegt sie rein, sanft, weich und unberührt in ihrer eigenen schützenden Schale. Professor Wolfgang Kaschuba ist geschäftsführender Direktor am Institut für Europäische Ethnologie an der Humboldt-Universität in Berlin. Ich habe ihn gefragt, nun ist die Avocado ja eigentlich eine uralte Frucht, kultiviert in Südamerika schon vor 4.000 bis 10.000 Jahren. Die Schätzungen gehen da auseinander. Dann haben spanische Eroberer sie schriftlich erwähnt. Wenn man so will, waren das also die ersten Food-Blogger vor mehr als 300 Jahren. Wie ist die Avocado denn später zu uns gekommen?
Also es hat relativ lange gedauert. Das liegt wohl an zwei Dingen. Zum einen eben daran, dass die Avocado sich zumindest in Europa nicht selbst ausstreut, also aussamt, sondern sie muss im Grunde genommen gepflanzt werden und gezüchtet werden mit relativ hohem Aufwand, was Klima, Wasser angeht. Also die Ökobilanz der Avocado ist alles andere als gut. Und das Zweite, wir dürfen nicht vergessen, als Pizarro und andere eben Südamerika eroberten, haben sie natürlich das einheimische Gold wohlgeschätzt, aber nicht unbedingt die einheimische Nahrung. Das war ja im Grunde genommen die Nahrung der Nicht-Zivilisierten. Und es braucht dann schon bestimmte Umstände, dass aus einem abschätzigen Blick auf bestimmte Nahrungen und auf bestimmte Güter dann ein wertschätzender Blick wird. Also wir nennen das dann die Exotisierung. Und bis dann eben die Avocado sozusagen als exotisch und damit eben interessant für uns daherkommt, braucht es das 20. Jahrhundert und braucht es dann eben auch europäische Esskulturen, in die das reinpasst. Also ganz zentral ist eben, dass wir in den letzten 20, 30 Jahren eine Salatkultur entwickelt haben. Da passt die Avocado sehr gut dazu. Und dass wir eben ein großes Interesse für überseeische Esskulturen, Asien und Amerika und Afrika entwickelt haben. Und auch da kommt sie eben daher. Also es braucht dann eben auch einen großen Markt, der dafür lohnt. Und den haben wir eigentlich erst, wenn ich es recht sehe, seit den 80er und 90er Jahren dafür.
Eine entscheidende Rolle dürfte auch der Schauspielerin Gwyneth Paltrow zukommen. Sie hat überaus erfolgreiche Kochbücher geschrieben und die Schlüsselkomponente spielt darin eben Avocado auf Toast. Das passt ja auch einfach zu gut in diese ganze Idee von Low Carb, dass es gute Fette gibt und schlechte und die guten, also die ungesättigten, die sind eben en masse in der Avocado enthalten. Brauchen wir das, das saubere Bild von uns als vom Besseresser?
Ja, ich glaube, das spielt schon eine sehr große Rolle. Also wir haben im Grunde genommen ja zwei moralische Komponenten immer in der Esskultur. Darin die eine moralische Komponente ist die ökologische. Also machen wir das da richtig mit der Umwelt und da ist die Avocado nicht nur geeignet, sondern die hat da in der Tat eben auch Probleme. Und das andere ist die gesundheitsbezogene Komponente und in dem Bereich gilt ja die Avocado als Superfood und natürlich hat das damit zu tun, dass wir in den letzten Jahren uns unglaublich intensiv mit unserer Gesundheit, unserem Körper, unserem Aussehen beschäftigen. Und da spielen eben Ernährungsstile jetzt eine ganz zentrale Rolle. Vegane Ernährung, vor 30 Jahren hätte man die Leute auf der Straße fragen können, hätten wahrscheinlich nur Fragezeichen im Gesicht gehabt. Heute scheint es ja gerade in einer Stadt wie Berlin so, als ob, keine Ahnung, ein Zehntel der Bevölkerung sich vegan ernährt. Tatsächlich sind es nur 0,5%. Aber wir sehen eben, es gibt eine riesige Aufmerksamkeit für bestimmte Produkte und wir geben auch unglaublich viel für Esskultur und Zurichtung in der Esskultur aus. Also eine, ich finde, dramatisch aufschlussreiche Zahl. 2016 haben die Deutschen erstmalig mehr für Kücheneinrichtungen ausgegeben als für ihr Auto. Das zeigt eben, wie wichtig uns Esskultur geworden ist.
Essen war ja auch immer eine Abgrenzung für die Höhergestellten. Wer im Mittelalter etwas auf sich hielt, der hat nichts angerührt, was von unter der Erde kam. Dann schon lieber Vögel oder Baumobst essen. In den 20er Jahren wurde dann die Avocado ihrerseits von der kalifornischen Avocado-Gesellschaft in Anzeigen im New Yorker und in der Vogue als Aristokrat unter den Salatfrüchten gepriesen. Ist dieser Esstrend, ich esse, also bin ich, auch als Distinktion zu sehen?
Ja, immer noch, wir wissen das und sehen das ja auch. Es gab ja interessante Essexperimente etwa in England, als versucht wurde, leichte und gute Kosten in den öffentlichen Schulen mit Jamie Oliver und anderen umzusetzen. Und da gab es ja regelrechte Elternexpeditionen, die ihren Kindern die Pommes und die Hamburger durch den Zaun geschoben haben, weil sie der Meinung waren, das ist kein wirklich richtig wertvolles Essen. Also es gibt da immer noch sehr klare soziale Gräben. Die haben etwas zu tun mit Geschmack, die haben etwas zu tun mit Wissen über Essen, die haben aber auch viel zu tun natürlich mit Geld. Und wir sehen ja, dass die Ernährungslage gerade im Blick eben auf Übergewichtigkeit und Kinder in den meisten europäischen Gesellschaften als Rechnung noch nicht gut aufgeht.
Vorhin haben Sie die Veganer angesprochen. Avocado ist für die ja ein Hauptbestandteil ihrer Speisen, weil man damit zum Beispiel eine Mousse au Chocolat zubereiten kann, ohne Sahne, trotzdem fluffig. Aber bei diesem Trend, wie bei so vielen anderen Essenstrends, geht es immer um den Verzicht. Also frei von steht dann auf den Verpackungen. Wo bleibt da der Genuss?
Naja, also der Genuss kommt offenbar eben auch in diesem Sinne von frei von. Das ist ja, glaube ich, eine ganz neue Entwicklung, dass man Genuss oder Frau Genuss, vielleicht sollte ich lieber Frau sagen, Frau Genuss auch aus Verzicht ziehen kann. Das hat was zu tun mit schlanken Linien, mit Vorstellungen von Gesundheit, mit Ökobilanzen und anderem mehr. Und das scheint eben in der Tat, also auch in dem Verzicht in einer ja fast klösterlichen Ernährungsdisziplin dann zu liegen. Aber das haben wir auch in anderen Bereichen, nicht? Also die Sportivität, die sich durch viele Lebensläufe zieht, die ja auch bedeutet, dass da viele Energien und auch viel Verzicht reingelegt wird. Wenn Leute permanent ins Fitnessstudio gehen, joggen, schwimmen und viele andere Dinge tun. Also dazu neigen wir natürlich, weil wir eben heute eine Gesellschaft der Lebensstile sind. Also Religion ist nicht zentral, das Grundgesetz ist nicht zentral, sondern wie wir aussehen, welche Musik wir hören, wie wir uns ernähren, welchen Sport wir treiben. Das sind im Grunde genommen die Praktiken, die wir heute neudeutsch identitär nennen. Ich bin, was ich esse, ich bin, was ich trage, ich bin, welche Musik ich höre.
der Ethnologe Professor Wolfgang Kaschuba von der Humboldt-Uni in Berlin. Und diese Entwicklung eines übertriebenen Gesundheitsversprechens hat eben auch der Avocado zum Siegeszug verholfen. Inzwischen gibt es in Berlin und Amsterdam sogar reine Avocado-Restaurants und selbst Starbucks bietet inzwischen einen Avocado-Frappuccino an. Früher, zu Zeiten, als wir die Frucht noch in der Zeitung nachreifen lassen mussten, wäre das undenkbar gewesen. Inzwischen wird mit ihr ganzjährig ein Gefühl verkauft, ein trügerisches Gefühl. Gesund, ohne Reue, das Avocado-Märchen. Das war unser Thema heute Abend beim Tag. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pieroth.